Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute Ijoma Mangold für euch, der Literaturkritiker, Bitcoiner, Zeitautor und Buchautor, hat mit seinem dritten Buch das Thema Bitcoin groß aufs Tapet gebracht, in den Mittelpunkt gestellt. Die orange Pille, warum Bitcoin viel mehr ist als nur ein neues Geld. Und natürlich sprechen wir genau darüber, wie er zu dem Buch gekommen ist, was in dem Buch drin ist, was seine Botschaften sind, wie er das letzte Jahr erlebt hat und warum es genau richtig ist, das Bitcoin-Buch von Ijoma Mangold jetzt rauskommt in einer Phase des Bärenmarkts, wo der Hype zwar nicht groß ist, das Interesse aber doch da ist. Ich glaube, ich brauche niemanden zu erklären, dass ein Gespräch mit Ijoma immer ein Feuerwerk ist, und ich habe es auch diesmal wahnsinnig genossen. Ich hoffe, es geht euch auch so. Viel Spaß dabei. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA, und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht, und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts, und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke, und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch, und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details, und mit was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt's 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt, in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt es die Karten, und mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Ich freue mich ganz, ganz außerordentlich, einen Wiederkehrer im Podcast begrüßen zu dürfen, Ijoma Mangold. Hallo Ijoma.
Hallo Nico, es ist mir auch eine Freude, wieder mal bei dir vorbeischauen zu dürfen.
Es ist soweit, dein Buch, die orange Pille, warum Bitcoin weit mehr ist als nur Geld, als nur ein neues Geld ist, ist in den Buchhandlungen gelandet. Als Schreiberling weiß ich, dass das jetzt ist die Zeit der Euphorie gekommen, jetzt ist die Arbeit getan, jetzt kannst du dich über dein Baby freuen. Denn wie viel das Buch ist das denn?
Das ist mein drittes Buch.
Okay, das heißt, du hast den Prozess schon hinter dir gehabt. War das das Leichteste oder das Schwierigste zu schreiben?
Ich glaube, es war das Leichteste, um es zu schreiben, weil der Gegenstand so klar die Richtung vorgibt. Wenn du dir ein Buch überlegst, wenn du ein Buch schreibst, musst du dir überlegen, wie ziehst du den Leser hinein, was ist die Struktur deiner Erzählung, welche Perspektive hast du drauf, welchen Tonfall will es? Und diese Fragen sind bei einem Buch, das so stark von seinem Gegenstand vorangetrieben wird, quasi für mich bereits entschieden worden. Also es war gewissermaßen klar, ich möchte ein Buch quasi in eine breite bürgerliche Mitte hineinschreiben, die, wenn sie Bitcoin hört, vielleicht immer noch so ein bisschen die Nase rümpft, ganz einfach, weil das Bildungsbürgertum immer die Nase rümpft, wenn es um Geld geht. Und denen will ich sagen, schaut mal, Ihr kennt mich doch als Literaturkritiker, ihr kennt mich aus ganz anderen Welten und da vertraut ihr mir. Ihr vertraut mir gewissermaßen als Proust-Kenner. Und wenn jemand, der Proust schätzt, plötzlich euch erzählt, dass Bitcoin auch intellektuell ein großes Abenteuer sein kann, dann, und das ist quasi die Hoffnung des Buches, ja dann schenkt mir doch euer Ohr. Dann werdet ihr vielleicht auch neugierig, dann lasst ihr euch da hineinziehen. Das ist nämlich keine Anlageberatung, sondern es ist eine Möglichkeit, über die Welt nachzudenken. Und das war die Erzählperspektive dieses Buches. Es ist natürlich absolut auch ein Buch für Bitcoiner, wie sollte es auch anders sein? Aber ich will unbedingt quasi in die Breite der Gesellschaft hineinkommen, hineinfunken und viele Leute mitholen auf diesen Weg des Nachdenkens. Und dadurch ist, glaube ich, schon ganz vieles geklärt. Und dann ist natürlich so, die Struktur des Buches ist, naja, du musst erstmal überhaupt erklären, was ist die Technologie bei Bitcoin. Dann musst du erklären, was heißt eigentlich Nachdenken über die Geldordnung. Dann ist die Geschichte von Bitcoin selber ja eine Historie, das weißt du noch viel besser als ich, die ja selbst schon der beste Plot ist, den man sich hätte überhaupt nur ausdenken können, mit der unbefleckten Empfängnis, mit dem Verschwinden der Gründerfigur, mit der langsamen Distribution quasi aus der versteckten Nerd-Ecke hinein in die Finanzmärkte und so weiter. Das alles ist ja unglaublich erzählerisch und das habe ich, als ich das Buch schrieb, auch gemerkt und war dann sehr dankbar. Es ist ein, ja, wie soll man sagen, ja genau, es ist ein dankbarer Gegenstand, der einem vieles vorgibt, wo ich bei früheren Büchern so kompositorisch vielleicht eher aus mir selbst heraus Entscheidungen fällen musste, wie soll es weitergehen, was ist die richtige Perspektive.
Hast du, das wäre jetzt, ist einfach eine Frage, die mir auf der Zunge brennt, ja, hast du nicht Angst, jetzt macht der Mangold ein ganzes Bitcoin-Buch, ja, das quasi dieses Bildungsbürgertum, das ist Berliner Milieu, in dem du dich bewegst, über das wir auch gesprochen haben im letzten Podcast, dass dich die jetzt endgültig für verrückt erklären? Also sagen, jetzt ist er endgültig durchgedreht?
Naja, ich finde, ohne ein gewisses Risiko ist das Leben ja langweilig. Man will ja sich, immer wenn man sich für einen selber neu vorwagt, ist die Gefahr, dass man dann stolpert oder in dem Meer des Neuen auch untergeht, gegeben. Aber ohne diesen Nervenkitzel gewissermaßen gäbe es nie einen Aufbruch. Und nicht jeder Aufbruch und nicht jedes Neue ist in sich sehr per se gut. Aber das nennt man dann eben Risiko. Und ich glaube aber auch, dass meine Leser, und wie gesagt, das ist mein drittes Buch, das heißt, ich habe, würde ich sagen, schon so etwas wie eine Lesergemeinde, die mir zu einem gewissen Teil auch vertraut. Mhm. Ich glaube, dass die bei mir auch immer mit einem kleinen Überraschungseffekt rechnet. Und deswegen das vielleicht erstmal irritierend findet, das habe ich jetzt ja auch selber einfach in meinem eigenen Freundeskreis erlebt, wenn die fragen, und wovon handelt dein neues Buch? Und ich sage dann Bitcoin, da war immer erstmal ein Stutzen. Aber wie gesagt, ich hoffe doch sowieso, als jemand wahrgenommen zu werden, der über die Welt auf überraschende Weise nachdenkt. Und deswegen ist, ich glaube, es wird mein Autoprofil schärfen.
Das heißt, du denkst dabei ganz konkret auch an Menschen, die deine früheren Bücher gekauft haben, die einfach Ichoma, den Autor Ichoma, den Typen kennen. Ist etwas, das mir zum Beispiel beim Podcast auch aufgefallen ist, ohne dass ich es je beachtet hätte. Aber es gibt heute, es werden heute uns Leute zuhören, die sind in diesen Podcast nur reingekippt, weil sie dem Nico quasi gefolgt sind, nicht weil sie das Thema Bitcoin interessiert. Ja. Das heißt, das wäre dann auch, also das ist sozusagen das erklärte Ziel, dass du Leute erreichst, die gar nicht...
Nee, ich würde es anders formulieren. Ich bin Literaturkritiker, mein Herz schlägt für gute Literatur, für gut geschriebene Bücher und ich bin vollkommen überzeugt, ein gut geschriebenes Buch schreibst du nicht, indem du auf irgendeine Zielgruppe adressierst, sondern ein Buch schreibst du, das auch irgendwie stilistisch, hintergründig und geistreich und lustig sein soll, aus deinem eigenen Tonfall heraus. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, für wen bietet sich dieser Tonfall an? Und da würde ich schon sagen, ja, hast du recht, gibt jetzt so drei unterschiedliche Gruppen. Natürlich einfach Leute, die mich schon als Autor kennen und deswegen gerne ein neues Buch von mir lesen. Dann aber natürlich unbedingt Bitcoiner, die gewissermaßen ja alles gierig aufsaugen, wo ein Nachdenken über Bitcoin stattfindet. Und dann drittens, für mich ganz interessant, bin ich sehr gespannt, kann ich natürlich gar keine Prognose machen. Ich glaube, ein völlig neues Publikum, das immer sehr stark an Gegenwartsanalyse oder an der Analyse der Welt interessiert ist, die auch lesen, aber ganz andere Sorten von Büchern die ich sonst kritisiere oder rezensiere in diesem Sinne, nämlich Leute, die sehr viel Finanzbücher lesen oder ökonomische Bücher. Und ich könnte mir vorstellen, die haben nicht Mein deutsches Krokodil gelesen, die haben auch nicht Den inneren Stammtisch gelesen, aber es könnte sein, dass sie diesen etwas bunten Vogel, der sich plötzlich in Fragen der Geldpolitik einmischt, dass sie das ganz interessant, zumindest überraschend oder originell finden. Und insofern hoffe ich, dass das Buch tatsächlich in sehr viele verschiedene Milieus hineinfunkt, weil das ist ja eh immer das Spannende, weil dann auch unterschiedliche Milieus im besten Fall miteinander ins Gespräch kommen.
Das glaube ich auch, und ich glaube, das ist das, was du da ganz toll leisten kannst, weil du einfach nicht nur aus anderen Milieus kommst, das ist jetzt vielleicht der unter Anführungszeichen durchschnittliche Bitcoiner, sondern auch weißt, wie du die erreichst. Ich glaube, dass dein Untertitel weit mehr als nur Geld genau darauf abzielt, ja, dass du diese Erwartungshaltung auch wächst. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, weil die Einordnung von Bitcoin als Investment sorgt für auch teilweise eine falsche Erwartungshaltung. Dann wird in jedem Bericht wird gesagt, ja, es geht ja so, ist ja so volatil und geht so rauf und so runter. Also
schau mal, die ganzen Bitcoin-Hodler hätten den Krypto-Winter ja gar nicht überstanden, wenn sie einfach nur Investoren wären. Dann hätten sie längst kalte Füße bekommen und gesagt, man muss auch mal falsche Investmententscheidungen korrigieren, man muss auch Verluste realisieren können. Aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Also die Überzeugung von Bitcoin ist so langfristig angelegt, wie es über eine Investitionsentscheidung hinausgeht. Das ist eine Grundüberzeugung, die wirklich etwas mit der Singularität einer neuen Technologie zu tun hat und deswegen auch gut zuwarten kann, ohne kalte Füße zu bekommen.
Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Das heißt, dass du quasi, was ist denn das, dieses mehr als nur Geld? Also was ist so die Kernaussage, die Kernargumente, die du rüberbringen möchtest?
Das Interessante ist, und das merke ich immer wieder bei Diskussionen mit Leuten, die skeptisch sind, es gibt so wahnsinnig viele Argumente, die man nutzen kann, um Bitcoin zu plausibilisieren. Es ist nicht nur irgendwie der eine. Und dann ist es fast eher die Frage, wie will man die priorisieren? Mit welchem steigt man zuerst ein? Welchen findet man den überzeugendsten? Und da würde ich sagen, für mich, eben weil mir es doch auch darum geht zu sagen, das ist eine Technologie, die ein neues Denken eröffnet. Dann würde ich schon sagen, im Zentrum steht Dezentralität. Wer anfängt, über den Bitcoin nachzudenken, wird ganz anders über Zentralisierungs- und Dezentralisierungsbewegung nachdenken. Er wird auch die gesamte Entwicklung des Internets der letzten 20, 30 Jahre nochmal neu reflektieren, weil ihm aufgeht, dass das Internet ursprünglich ja ein enormes Dezentralitätsversprechen war. Und das wurde dann quasi kassiert, als die Plattformökonomien aufkamen und das alles eingesackt haben und die Leute und ihren Content auf die von ihnen verwalteten Seiten holten und sie da quasi einkaserniert haben. Und mit Bitcoin gibt es jetzt wieder diesen Ausbruch, wieder raus, wieder hin zu diesem ursprünglichen Versprechen. Wir sehen das ja jetzt gerade seit 2, 3, 4 Monaten auch in ganz spannender Weise durch Nostra, womit ich mich noch kaum befasst habe. Aber es ist quasi dieselbe Public-Private-Key-Technologie genutzt, um eine Twitter-Alternative von echter Dezentralität zu ermöglichen. Und das finde ich so interessant, weil man dann sieht, okay, Dezentralität ist vielleicht der übergeordnete Wert und der lässt sich auf verschiedenen Ebenen realisieren. Und natürlich ist die Dezentralität beim Geld ein besonders bestechendes Argument, das ist völlig klar, weil sie nämlich lautet, wir brauchen keine dritte Partei mehr, der wir vertrauen müssen. Und dass das die Leute nicht umhaut, liegt einfach nur daran, dass die sich in der Routine ihres Alltags bisher gar nicht überlegt haben, was das eigentlich heißt, dass wir mit all unseren finanziellen Belangen, mit unserem monetären Schicksal uns immer einer dritten Partei anvertraut im besten Sinne oder auch ausgeliefert haben. Wenn man sich das klarer vor Augen führt, dann wird einem der Freiheitsgewinn oder der Autonomiegewinn, der in einem dezentralen Geld liegt, glaube ich, dann doch auch schlagartig klar. Aber es ist nicht nur dieses Moment des Ausschaltens der dritten Partei, sondern damit verbunden hat man plötzlich natürlich auch ein supranationales, ein wirklich globales Geld. Also man hat eine Form von Geld, die eigentlich der Realität unseres digitalen Dorfes, in dem wir seit 20 Jahren leben, einzig und allein angemessen ist. Also da wird, im Rückblick wird man sagen, ja, das sind doch völlig logische Parallelgeschichten. Es ist doch völlig klar, dass nachdem das Internet die Welt zum Global Village gemacht hat, es dann auch eine Global Currency geben wird, die nicht mehr dominiert oder verwaltet wird von irgendeiner hegemonialen Einzelmacht. Drittes Argument, und da weiß ich, dass man mit dem viele Leute abholt, auch wenn das mich vielleicht nicht das ist, das mich intellektuell am meisten fasziniert, aber das heißt auch gar nichts. In seiner Wirkung wird es groß sein. Naja, die Integration von vielen Menschen, die bisher nichts mit dem Banksystem zu tun hatten, weil sie gar kein Bankkonto verfügt haben, die Integration all dieser, wir nennen sie immer die Unbanked, in ein Geldsystem, das eben permissionless ist, das bietet ja auch enorme, ja auch ganz einfach Produktivitätspotenziale, weil plötzlich gehandelt werden kann mit Menschen in Ländern, wo bisher ein Zahlungsverkehr auf eine irgendwie effektive Weise nicht möglich war. Ich kann jetzt, keine Ahnung, meinen Cousin in Lagos, Nigeria anrufen und ihn bitten, mir eine Homepage für mein neues Buch zu entwerfen und zahle ihn übers Lightning-System, ohne dass mir da hohe Opportunitätskosten entstehen würden.
Hast du das getan?
Nein, es war ein fiktives Beispiel, aber ich habe einen Cousin in Lagos, aber er ist leider kein Webdesigner.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe auf meinem englischen Kanal erst vor 2 Wochen ein Interview gemacht mit einer 30-jährigen Nigerianerin, ja, die in Lagos sitzt. Ja. Ja, und zwar bezogen auf die dortigen Probleme mit Cash. Also die Notenbank hat das Geld dort demonetisiert, das hat, tauscht die Scheine aus und das ist alles ein mega Chaos und so. Und die hat mir erzählt, dass schon länger nigerianische Unternehmen tatsächlich Importe von Produkten und Rohstoffen aus China mit Bitcoin bezahlen, weil die Unternehmen sind Kapitalverkehrskontrollen unterworfen und dürfen nur bis $10,000 gehen, was natürlich für Unternehmen lächerlich ist am Tag. Ja. Und die Chinesen, wo es offiziell verboten ist, sagen, es ist kein Problem, zahlst du Bitcoin, wir kümmern uns drum, ist einfacher und geht schneller und am Ende des Tages, Hauptsache die Rechnung stimmt. Also ja. Es ist... das ist jetzt eine sehr klischeehafte Frage, aber glaubst du, dass deine familiäre Herkunft damit zu tun haben könnte, dass du vielleicht für solche Dinge offener bist als andere?
Nee, gar nicht. Ich spreche immer gern mit meinen Verwandten über Bitcoin, aber die sehen natürlich, wie kaputt Nigeria ist und wie schlecht regiert es ist und wie das auch allem unternehmerischen Handeln entgegensteht. Und Nigeria ist an sich eine sehr unternehmerische Nation, so von der Mentalität. Aber die sind jetzt noch gar nicht stark im Nachdenken über Bitcoin. Die bestätigen mir, dass es eine große Rolle spielt, aber das hat bei ihnen selber jetzt noch nicht... hat bei Ihnen noch nichts getriggert, insofern, nein, das glaube ich nicht.
Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass auch, dass mich Bitcoin überhaupt dazu bringt, dass ich dann mit Leuten in Nigeria spreche und dann eine Woche später mit Leuten im Libanon spreche und dort ist halt das Bewusstsein für das Problem viel größer. Du hast vorher auch über die Dezentralität gesprochen. Also Menschen verstehen natürlich, wenn die zentralen Systeme so kaputt sind, dann verstehen sie viel eher, dass vielleicht Alternativen gebraucht werden, während wir natürlich das alles noch sehr abstrakt sehen. Kannst du im was mir jetzt eingefallen ist, ganz oft ist, dass ja Deutschland eigentlich ein sehr dezentral organisiertes Land ist. Kann das helfen beim Verständnis von Bitcoin oder ist das viel zu weit hergeholt?
Ich glaube, da kann ich jetzt keine knackige Antwort geben. Ich glaube natürlich auch, dass das auch immer so, es gibt die Pole des Zentralen und des Dezentralen und die Wirklichkeit bewegt sich immer dazwischen, mit stärkeren Ausschlägen nach hier mal oder nach da. Und dann musst du schauen, unter welchen Aspekten beobachtest du ein Land oder eine gesellschaftliche Organisation. Dann könnte man sagen, die Schweiz zum Beispiel nicht sehr viel dezentraler, föderaler noch aufgestellt als Deutschland. Aber ja, völlig richtig. Deutschland war lange, gehört es quasi zur deutschen Staatsräson. Subsidiarität, also politische Entscheidung auf der möglichst kleinsten Ebene zu fällen, also dort, wo die Probleme auch anfallen, sodass es quasi keine große Distanz zwischen Entscheidungsebene und Handlungsebene gibt. Wir haben aber natürlich, und zwar übrigens auch natürlich nicht ohne gute Gründe, auch immer wieder Versuche zu größeren politischen Einheiten zu werden, weil man in bestimmten Fragen auch nur dann etwas erreicht. Und deswegen ist natürlich Europa in vieler Hinsicht eine absolut richtige und zwingende Antwort, vor allem natürlich zum Beispiel auch in verteidigungspolitischen Fragen. Mir scheint es nur sinnvoll zu sein, dass man auf für jede Frage oder für jede Sachebene dann die richtig ausbalancierte Antwort findet. Die Frage nach dem Geld und wo es beheimatet ist gewissermaßen oder wo die Entscheidung über das Geld liegt, ich glaube, das ist tatsächlich ein so grundsätzlicher evolutionärer Prozess, weil die Form von Dezentralität, die jetzt mit Bitcoin möglich ist, vorher technisch gar nicht möglich war und da war. Insofern hat die technische Unmöglichkeit auch das Denken darüber in einer gewissen Weise begrenzt. Und jetzt, wo es eine technische Lösung dafür gibt, das wird dann wie so ein Befreiungsschlag fürs Denken, um nachzudenken, was heißt das dann eigentlich? Und da wird, glaube ich, ganz viel passieren. Und wie auch immer, wie das immer ist, ist dann mit jedem neuen Freiheitsgewinn steht man natürlich auch erstmal angstvoll unbeschützt da. Das ist die normale Reaktion natürlich der Menschen. Freiheit ist nicht einfach das, was die meisten Menschen von Natur aus als ein angenehmes Environment empfinden, sondern die wollen natürlich gerne geschützt sein. Protektion ist für die meisten Menschen, glaube ich, ein höherer Wert. Sie würden es vielleicht nicht direkt so aussprechen, aber von ihren Intuitionen schon. Und ich glaube schon, dass die Menschen das Gefühl haben, dass es besser ist, wenn eine irgendwie politisch vermittelte Instanz über die Geschicke des Geldes entscheidet, als wenn man das stärker dem freien Markt und dessen Kräften überlässt. Das hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass die Leute überhaupt nicht weiter nachdenken, wie real diese merkwürdige Private-Public-Partnership, die unser Geldsystem kennzeichnet, eigentlich abläuft. Und die ist tatsächlich so komplex, dass auch viele der Standardantworten aus dem Bitcoin-Space mir auch oft unterkomplex erscheinen. Aber die Verstrickungen, wie dieses System gebaut ist, lohnt es sich in jedem Fall, sich sehr genau anzuschauen und zu schauen, wie man da neue Bewegungsfreiheiten finden und entwickeln kann. Wir könnten jetzt hier ein riesiges Feld aufmachen. Es ist jetzt auch nicht einfach nur das Bitcoin in diese Arena als neuer Mitstreiter, als neuer Wettbewerber eintritt, sondern mit Bitcoin natürlich auch viele andere, sowohl Altcoins als auch Stablecoins, zum Beispiel auch wenn wir überzeugten Bitcoiner im Stablecoin überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine unsere und utopischen Bedürfnisse an ein neues Geld werden durch Stablecoins nicht befriedigt, aber es ist ja trotzdem nicht zu verkennen, dass sie in ihrer Funktionalität im Moment sehr, sehr stark nachgefragt werden und es auch völlig einleuchtend. Und ich könnte mir vorstellen, weil du vorhin von einem nigerianischen Unternehmer gesprochen hast, der Waren aus China bezahlen will, ich könnte mir vorstellen, dass es für den im Moment attraktiver ist, die mit Stablecoins zu bezahlen als mit Bitcoin.
Ja, das ist eine gute Frage. Da müssten wir jetzt den Unternehmer fragen. Also Dieses Beispiel hat tatsächlich Bitcoin beinhaltet, weil ich nehme an, dass natürlich auch da bei Stablecoins sind ja auch immer Fragezeichen dabei im Alltag. Ja. Dass ich jetzt das zu Stablecoins greife, weil ich dann Zugang zum Dollar habe, in Weltgegenden wie Südamerika, Afrika, Südasien, gar keine Frage. Also,
und vor allem, dass in den Weltgegenden die Tether mehr vertrauen als ihren nationalen Notenbanken. Insofern das, was uns als Bitcoiner zu Recht abschreckt, weil, hey, da ist doch eine massive Third Party, der wir einfach so Geld anvertrauen, ohne jede Kontrolle und ohne jede Transparenz. Das jagt uns sofort zu Recht, schlägt uns in die Flucht. Das sind natürlich immer Trade-offs. Also man muss das in Relation stellen mit der Wirklichkeit, der man sonst ausgesetzt ist. Und da mag eine Stablecoin-Institution auf jeden Fall vertrauenswürdiger sein als die argentinische Nationalbank.
Genau, weil du natürlich daran gewohnt bist, darauf konditioniert bist und es gar nicht anders kennst, einer dritten Person oder einer dritten Partei zu vertrauen und dann einfach quasi und da die Beste aussuchst. Und Argentinien zum Beispiel, es gibt ja so Länder, die sind schon so stark dollarisiert, dass dort Bitcoin tatsächlich ironischerweise weniger Auftrag unter Anführungszeichen hat. Also der Libanon zum Beispiel im Vergleich auch mit Nigeria, der Libanon ist extrem stark dollarisiert, während Nigeria noch sehr schwach dollarisiert ist, weil natürlich das ein größeres Land ist mit besseren staatlichen Strukturen tatsächlich, die dann versuchen ihr eigenes Ding zu machen. Und da gibt's noch obendrauf die absolut faszinierende Theorie, an der ich gerade erst lese und doch gar nicht darüber sprechen möchte, weil ich sie so faszinierend finde, vom sogenannten Bitcoin-Dollar als Ablösung des Petrodollars. Also wenn der Petrodollar die Deckung des Geldsystems durch die wichtigste Energieressource ist, die ja quasi immer durch die Tür Dollar durch muss, dass sie quasi dasselbe mit Bitcoin machen, mit Hilfe der Stablecoins, dass du quasi immer in irgendeiner Form durch den Dollar durch musst, wenn du Bitcoin gegen und Fiat Brücke gehen musst. Und genau das geschieht. Genau das geschieht, weil du brauchst in Wahrheit keinen Euro. Und ich sehe das als Prozess, dorthin, was du vorher gesagt hast, dieses globale Dorf. Wenn ich mir die Karte ansehe, wo auf 140 verschiedene Central Bank Digital Currencies geplant werden, für 140 verschiedene Währungsräume, und dann wird darüber gesprochen, ja, wir müssen das aber schon auch interoperabel machen, wir müssen das muss kompatibel sein miteinander, das ist ja völlig absurd. Also das ist ja, das wirst du ja unseren Kindern und Kindeskindern nicht mehr erzählen können, dass wir da 140 verschiedene Währungen genutzt haben, von denen 120 eigentlich kompletter Müll waren.
Vor allem interessanterweise könnte es ja für das US Treasury auch ganz reizvoll sein, Stablecoins, weil die sind ja Abnehmer ihrer Schuldpapiere.
Exactly.
Vielleicht allerdings, denn wir haben ja nun, das müssen wir jetzt auch, müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, wir haben ja eine gewaltige Zinswende seit über einem Jahr, und jetzt könnten ja auch deswegen Euro-Stablecoins attraktiv werden, weil bisher war einfach das Problem, wie sollen die Gelder anlegen bei Negativzinsen. Und da hat sich das Feld ja jetzt geändert. Und ich kenne mich in regulatorischen Fragen zu wenig aus, aber vielleicht steht Europa gar nicht so schlecht da, regulatorisch, um zu sagen, ein Euro-Stablecoin hat jetzt auch eine Chance. Also da wird, glaube ich, schon noch viel passieren.
Ja. Also du hast recht, grundsätzlich sind die Negativzinsen im Euroraum auf jeden Fall der Idee eines Euro-Stablecoins vorher entgegengestanden. Du hast natürlich das nächste Problem, das du beim Euro generell hast, ist, dass du, wenn du eine Stablecoin machst, du kannst ja keine Euro-Anleihen kaufen, die gibt's ja nicht, sondern du musst dann wieder, dann kaufst du deutsche Anleihen oder französische Anleihen und so, das ist natürlich vom Aufwand her für eine private Firma deutlich größer als Dollar zu kaufen. Aber das Hauptproblem ist, es gibt keine Nachfrage. Weil wozu brauche ich eine Euro-Stablecoin, wenn ich auch eine Dollar, wenn ich die Dollar-Stablecoin schon habe? Auf einer Kryptobörse brauche ich keine Euro-Stablecoin. Die Dollar-Paare sind alle tiefer und liquider. Im Libanon, wozu brauche ich dort eine Euro-Stablecoin? Oder in Afrika habe ich. Dollar ist praktisch Parität, nicht? Also ja. Und da sind wir in einer ganz, ganz absurden Situation, dass also die Staaten versuchen, alle digitales Geld zu machen, müssen sich aber gleichzeitig gegeneinander irgendwie abschotten, damit das überhaupt funktioniert, weil dieses Konzept des geografischen Raums für eine Währung irgendwie obsolet ist. Und das wolltest du ja vorher eigentlich herausstreichen.
Ja, absolut, ja. Aber wichtiger Punkt, ist die Entwicklung von Central Bank Digital Currencies nicht ein bisschen absurd, ein digitales Zentralbankgeld, das es dann aber trotzdem, keine Ahnung, 250 Mal in der Welt geben soll? Ja. Weil die Territorialität ist ja gerade dann nicht mehr gegeben, ja.
Ganz genau, ganz genau. Und deswegen ist das Ganze jetzt so ein bisschen ein Wettbewerb darum, wer die bessere statische Stablecoin hat. Und die tritt dann an gegen Bitcoin und gegen Private. Und also es ist ein Chaos. Es ist ein Chaos und ich glaube, dass das durchaus auch das Interesse an Bitcoin nochmal erhöhen könnte. Ich würde jetzt aber gerne ein bisschen zurückspulen und dich fragen, wenn du so im Alltag auch unterwegs bist, du bist ja du bist zwar ein Vollblut-Bitcoiner, aber du bist durchaus noch in anderen Sphären unterwegs. Viele Bitcoiner sind dann wirklich sehr stark auch in der Bubble. Was siehst du derzeit an Narrativen? Was sind die Reaktionen? Was ist vielleicht auch in deinem Buch drinnen, wo du jetzt sagst, das ist jetzt genauso quasi für die Normies? Das ist für die Leute, die jetzt in dem Thema noch nicht so stark drin sind, die aber deiner Meinung nach einfach sich damit beschäftigen sollten. Also wo sind da, ist es die Inflation? Ist es die Dezentralität?
Die Inflation halte ich nicht für das hilfreichste Narrativ. Und zwar nicht deswegen, weil wir jetzt Inflation haben und der Bitcoin aber bei 22.000 liegt. Das ist nicht das Argument, sondern weil mir die technologische Innovation, die der Bitcoin darstellt, eine zu große Sache zu sein scheint, als dass es für seine Durchsetzung quasi einer katastrophalen Inflationspolitik bedürfe. Oder andersrum argumentiert, wenn Bitcoiner zu sehr aufs Inflationsnarrativ setzen, dann folgt daraus ja im logischen Umkehrschluss, so wie die Zentralbanken den Geldwert besser sichern, ist Bitcoin überflüssig. Dann wäre Bitcoin also nur dann, hätte nur dann eine evolutionäre Überlebenschance bei sehr, sehr schlechter Geldpolitik. Und zwar sehr, sehr schlechter Geldpolitik meint nicht 2% Inflation pro Jahr. Daran haben sich die Menschen gewöhnt. Damit können sie offensichtlich irgendwie umgehen, ohne dass es ihnen wehtut. Mhm. Bisschen seltsam finde ich das schon manchmal, dass ihnen das so wenig wehtut. Aber okay, die Menschen, die größeres Vermögen zu sparen haben, wissen auch, dass sie dann eben in andere Investments gehen, wo sie ihren Inflationsausgleich bekommen. Aber ich finde, diese Strategie oder dieses Argument oder dieses Narrativ dann eben zu defensiv. Ich glaube schon, dass der Bitcoin deswegen so stark ist, weil er erstmalig eine echte Eigenverantwortung von Vermögenswerten ermöglicht, ohne einer dritten Partei vertrauen zu müssen. Und das scheint mir der eigentliche starke, substanzielle Kern zu sein. Dass damit verbunden auch ist, dass dieses Geld disinflationär ist und deswegen umso attraktiver, je inflationärer gesamtgesellschaftliche Umfeld wird. Ja klar, sehr schön auch noch mit einzupreisen, aber ich würde nicht alles darauf abstellen. Zumal dann auch die Zentralbanken reagieren könnten und sagen, okay, wir können den Bitcoin nicht verbieten, aber wir können ihn so unattraktiv machen, indem wir selber wieder mit unserem Geld attraktiver werden. Und dann würden den Bitcoinern die Hände gebunden sein, die müssten dann zuschauen. Also sie leben quasi, würden dann leben von der Gnade der schlechten Geldpolitik. Allerdings, ja, man kann sich auf die schlechte Geldpolitik natürlich schon realistischerweise ziemlich gut verlassen. Ja. Aber deswegen finde ich das Inflationsnarrativ nicht ganz so überzeugend. Auch weil es natürlich für mich auch selber ein starker Lernprozess ist und hoffentlich immer bleiben wird. Das ist ja das Tolle. Der Bitcoin bringt einen dazu, über so viele Fragen nachzudenken, die ich vorher überhaupt nicht auf meinem Speiseplan hatte. Und das geht dann aber bei mir auch immer in so ruckelnden Schritten. Und dann stelle ich auch fest, dass das, was eben noch meine neue Einsicht war, 2 Monate später, ich sie auch schon wieder hinterfragen muss. Und das ist, aber dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Denn Erkenntnis meint ja eigentlich immer Falsifizieren von festgefahrenen Überzeugungen. Und da ist dieses ganze Inflationsnarrativ war ja auch immer gekoppelt im Bitcoin-Space mit der Behauptung, die Zentralbanken werden nie eine Zinswende hinkriegen, weil wenn, dann sofort Überschuldung und total Zusammenbruch. Und da sind wir, finde ich, eindeutig eines Besseren belehrt worden und das sollten wir auch verarbeiten. Es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, eines Besseren belehrt zu werden. Das heißt ja, dass man noch Signale von außen in sein geschlossenes System aufzunehmen vermag und das System sich dann durch verschärfte, verbessertes Nachdenken dieser neuen Wirklichkeit anzupassen vermag. Alles das, was noch vor einem Jahr völliger Standard war, und zwar nicht nur im Bitcoin-Space, sondern überhaupt in so einer Ökonomie-Bubble, ist zumindest jetzt ein Jahr lang widerlegt worden. Die Zentralbanken sind in der Lage, Zinsen massiv zu erhöhen. Das Erstaunliche ist ja sogar eher, wie wenig die Ökonomie sich crashen lässt. Also man hat ja manchmal das Gefühl, auch jetzt gerade wieder, als Powell zuletzt an die Öffentlichkeit trat, der ist ja selber schon fast ganz hilflos, weil seine Zinserhöhungen überhaupt nicht den gewünschten Effekt von gesteigerter Arbeitslosigkeit herbeizuführen vermag. Und die Inflation offensichtlich auf keine andere Weise runterzudrücken ist, als durch schlechte Arbeitsmarktdaten, die stellen sich aber nur zögerlich ein. Also dieser ganze Gedankenkomplex, über den wir so viel diskutiert haben, der hat sich verändert, die Wirklichkeit davon hat sich verändert. Das heißt nicht, dass man jetzt in die Gegenrichtung rennt. Ich würde auch noch überhaupt nicht sagen, dass das Spiel zu Ende ist. Also ich glaube, es ist auch vor allem total entscheidend zu sehen, aber das können natürlich Volkswirte viel besser beziffern, dass jede Zinsänderungspolitik ja auf einer relativ mittelfristigen Zeitachse sich abspielt. Denn es müssen ja gewissermaßen die neuen Refinanzierungen müssen ja erstmal greifen. Am Immobilienmarkt weiß das jeder, der eine Wohnung hat, der hat eine Zinsbindung von 10, im besten Falle von 15 Jahren, bis bei dem gewissermaßen die neue Zinswirklichkeit ankommt, verstreichen schon mal einige Jahre ins Land. Ich glaube, Italien hat eine Maturität seiner Staatsschuld von durchschnittlich 7 Jahren. Das sind natürlich enorme Puffern, bis ein neues Zinsniveau dann im Haushalt voll durchschlägt. Also würde ich überhaupt nicht sagen, die Messe ist gesungen. Nee. Aber es ist doch interessant zu sehen, dass sich die Zentralbanken zumindest erstmal als handlungsfähiger erwiesen haben, als wir es ihnen vor einem Jahr noch zugetraut haben.
Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Walleck und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Dass Apricomedia der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Apricomedia gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt's die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit was Bitcoin bringt, dem Code gibt es auch dort 5%.
Das kann man unter Medienmenschen ja auch sagen. Ich glaube, dass man darf nicht vergessen, ein Narrativ entwickelt immer auch eine Eigendynamik.
Genau.
Und, ja. Und Bitcoin hat halt keine PR-Abteilung. Und Bitcoin hat keine zentral gesteuerte Narrativmaschine. Im ganzen Gegenteil, zum Beispiel zu vielen Altcoins. Und auch im Gegenteil natürlich zu einer Notenbank. Also eine Notenbank gibt das Narrativ ganz massiv vor, durch die Autorität, die sie ausstrahlt, durch die Verantwortung, die sie trägt, durch die Pressekonferenzen und die bedeutungsschwangere Sprache und alles drum und dran. Ja. Was ich aber noch nicht gehört habe, ist diese Idee, du hast recht, natürlich, also man würde Bitcoin stark unattraktiv machen, wenn man auf eine harte Geldpolitik setzen würde und wirklich das Ziel hätte, das Geld zu einem harten und Sparvehikel zu machen. Das höre ich aber nicht. Also ich höre eher so, ja, Bitcoin sollte man wahrscheinlich verbieten, weil das ist uns irgendwie ein Dorn im Auge. Also die Idee, quasi da ökonomisch gegenzusteuern, sehe ich nicht. Ich würde aber gerne in die andere Richtung gehen, weil du es vorher kurz angedeutet hast und dich fragen, welche Narrative oder welche Argumente aus der Bitcoin-Kiste quasi, aus der Bitcoiner-Kiste sind dir zu simpel? Also wo sagst du, nee, das, also ein Beispiel zum Beispiel, ich verstehe alle Kritik an zentralistischen Geldpolitik, ich bin da einer der härtesten Kritiker, aber ich verstehe schon auch, warum es das gibt und warum das notwendig war als Evolutionsschritt in der Evolution des Geldes, weil wir eben keine andere, eben vor Bitcoin gab es tatsächlich eben keine andere Lösung, ja. Mhm. Und eines der besten deswegen sind viele Bitcoiner, die es wirklich verstanden haben, sagen dann, naja, aber das ist das erste Mal, dass wir dezentral eigenmächtig unsere Vermögen halten können, so wie du es auch gesagt hast, ja. Nur das ist ein Argument, dass jemanden, der das zum ersten Mal hört, gar nichts sagt. Gar nichts sagt, nicht? Weil der denkt sich ja, wozu? Ich habe ja eine Bank, ich habe ja eine Notenbank, darüber habe ich noch nie Gedanken gemacht. Und ich glaube schon, dass zumindest dass die Inflation ein bisschen das Vertrauen in die Notenbanken schon unterwandert, das schon. Also das wird dann vielleicht doch stärker hinterfragt. Aber meine eigentliche Frage war, welche Narrative sind dir zu simpel? Welche Argumente sind dir zu oberflächlich?
Darauf antworte ich sehr gerne gleich. Wenn ich vorher noch was zu diesem Punkt, du sagst, dass die Inflation gewissermaßen in der breiten Bevölkerung mehr Skepsis gegen die Notenbanken auslöst. Das wird bestimmt richtig sein. Ich habe oft im Gespräch mit Leuten aber einen anderen Eindruck. Jeder, der so ein bisschen mal nachdenkt, also die Skepsis kommt meiner Meinung nach in der Breite doch eher von was an, nämlich von unserem Schuldenstand und dessen Exponentialität. Also das Gefühl, dass wir alles immer wieder nur durch neue Schulden finanzieren und die Bedienung alter Schulden auch schon wieder durch Schulden sicherstellen müssen, dass das irgendwie ein Ponzi-Schema ist, das nicht auf ewig zu stellen ist. Man könnte auch mit einem schönen alten Ausdruck sagen, dass die Bäume halt nicht in den Himmel wachsen. Dieses Gefühl oder dieses Misstrauen, das finde ich, das glaube ich, haben viele Leute, und ich glaube, das ist vielleicht stärker noch als die Inflation so ein auslösendes Moment für eine Skepsis oder für ein Misstrauen. Weil mit der Inflation, man muss es ja auch mal sagen, ich meine, na, das ist jetzt so ein riesiges Thema. Aber die gehört natürlich auch irgendwie dazu, so wie umgekehrt natürlich auch die Deflation dazu gehören könnte, wenn wir in einem anderen Wirtschaftssystem wären. Und sie kommt bei jedem auch so anders an. Und sie scheint offensichtlich, wenn sie nicht die Form von der Hyperinflation annimmt, die Menschen nicht so sehr zu schmerzen, weil die Entwertung ihres Sparvermögens offensichtlich zu schleichend ist, um hier im Oberstübchen direkt anzukommen. Es ist ein bisschen komisch, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber das scheint mir doch der Fall zu sein. Aber jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage. Was gibt es sonst noch für Narrative, die im Bitcoin-Space sehr dominant sind, derer ich ein wenig überdrüssig geworden bin? Nun, ich würde schon sagen, an erster Stelle, ohne dass ich deswegen ein neues Narrativ anbieten könnte, aber die Zentralbanken drucken Geld. Damit haben wir es uns, glaube ich, auch echt viel zu einfach gemacht. Geldpolitik scheint mir ein so komplexer Vorgang zu sein. Ich würde ihn auch gerne, so habe ich es in meinem Buch auch versucht zu erläutern, der ist ein dynamischer, fortlaufender Prozess wie das Leben, der nur im Nachhinein versucht werden kann, verstanden zu werden. Aber es ist kein präskriptiver Prozess, wo es gewissermaßen ein Reglement gibt, so that's the way we are doing money, und dann wird es implementiert und umgesetzt, und dann wäre natürlich berechtigt immer die Frage, wer ist eigentlich der das implementiert, wer hat also die Macht? In Wahrheit ist das ein dynamischer Prozess, der erst im Nachhinein wissenschaftlich verstanden wird und dann, oder auch halb verstanden wird, das sind Annäherungsversuche, und deswegen ist auch gar nicht so klar, wer da den Hut auf hat. Also es fängt schon bei der allereinfachsten Frage an. Wenn wir sagen, die Zentralbanken drucken Geld, dann ist es halt so wahnsinnig wichtig zu sagen, ja, welches Geld drucken die? Okay, die drucken M0 oder Base Money oder Bankreserven. Was ist damit gesagt? Welche Funktion, welche Effizienz, welche Wirksamkeit hat dieses Geld? Wo kommt dieses Geld an? Naja, wir wissen es alle, es ist kein Real Economy Geld. Es ist ein Geld, mit dem Banken untereinander Verbindlichkeiten begleichen oder Geld wiederum Sicherheiten hinterlegen bei der Zentralbank. M1 oder M2, Real Economy Money, ist ein Geld, das wird von den Geschäftsbanken geschöpft aus dem Nichts. Dieses Geld ist ja auch die viel größere Menge. Also M2 ist macht, nehme ich mal an, 85% aus. Das ist die entscheidende Kennziffer zum Beispiel, um über Inflationswirkungen, Inflationseffekte nachzudenken. Wenn wir jetzt mal Asset Price Inflation erst kurz zur Seite schieben, sondern unsere CPI-Inflation in den Blick nehmen. Wer ist jetzt eigentlich der, der das Steuer in der Hand hat? Haben das die Zentralbanken in der Hand mit ihrem Zinshebel oder die Geschäftsbanken? Interessant ist zum Beispiel, dass in der Tat die Bilanzsumme der EZB, aber auch der Fed seit 2008 eine wahnsinnig steile Aufwärtskurve ist. M0 ist explodiert. Es ist aber überhaupt nicht so, wie ich lange gedacht hätte, dass Real Economy Money, Broad Money, irgendwie in einer Parallelbewegung mit Base Money sich entwickelt hätte. Teilweise ganz im Gegenteil. Teilweise ist es sogar, das ist hochspannend, wenn man sich die Kurven anschaut, immer dort, wo es zu QE-Maßnahmen kommt, also M0 gewachsen ist, geht M2 zurück. QE scheint überhaupt nicht da bewirkt zu haben, dass die Geschäftsbanken kreditfreudiger geworden wären. Das heißt, vielleicht nicht als neues Narrativ, aber doch als eine wichtige Nebenerzählung. Wir müssen die letzten 10, 15 Jahre schon auch als den verzweifelten Versuch von Zentralbanken sehen, M2 zu erhöhen. Und es ist ihnen verdammt nochmal, obwohl sie so viel getan haben, obwohl sie die Zinsen gesenkt haben bis in den Negativbereich, obwohl sie Anleihen aufgekauft haben, bis die Schwarte bricht. Es ist ihnen nicht gelungen. Kurzum, M2 und M0 stehen in einem nicht kontrollierbaren Verhältnis. Und deswegen wieder die Frage, wer hat da eigentlich den Hut auf? Ich habe gar keine Antworten darauf. Aber ich weiß, dass die Antworten, die mich vor einem Jahr noch befriedigt haben, mich jetzt nicht mehr befriedigen.
Ich glaube, dass du mit dem Ansatz vollkommen recht hast. Und ich glaube, dass man es sich nie zu leicht machen sollte. Das mit dem Zentralbankendrucken Geld, du hast es jetzt am Schluss eh schon erwähnt, nicht? Also bevor wir die Inflation hatten, hatten wir eine Phase der drohenden Deflation. Also tatsächlich, alle Wirtschaftskrisen sind natürlich deflationär, weil da brechen dann Asset-Bubbles zusammen und die Notenbanken greifen eben ein, indem sie in dem Fall tatsächlich unter Anführungszeichen Geld drucken. Jetzt kann man sich auch über die Semantik streiten, nicht? Weil wenn Base Money geschaffen wird und QE und so weiter, wird ja nichts gedruckt in dem Sinn, außer digital. Aber gut.
Aber um die Semantik, das ging's mir jetzt. Damit meinte ich nicht, ob die das drucken oder in ihre Bilanz reinschreiben. Das ist schon klar, ja.
Ja, aber die Notenbanken haben natürlich, weil auch viel Psychologie dabei ist bei Geldpolitik, haben dieses Narrativ ja selbst angetrieben. Es gibt ja eine ganze Liste von Notenbanker-Zitaten, dass sie das Geld einfach drucken, um einfach auch das anzuschieben, weil sie ganz genau wissen, naja, das Einzige, was noch schlimmer ist, ist eine Ausweitung der Geldmenge und eine Inflation in diesem Fiat-System, ist eine Kontraktion und eine Deflation, weil im Gegensatz zur Inflation stehe ich bei der Deflation irgendwann an.
Ja.
Deswegen gibt es vor einer Hyperinflation gibt's immer einen deflationären Schock, auf den dann reagiert wird. Und das ist ja auch die große Angst gewesen eben nach 2008, dass dieser deflationäre Schock dann durch die Notenbank zu so etwas wie einer Hyperinflation führen kann. Und ich würde behaupten, wenn man sich den Lebanon anschaut und andere Länder, das taucht schon auf. Es ist nur nicht bei uns im Zentrum so. Ja? Also auch das Geldsystem ist ja auch irgendwo zentralisiert dann wieder auf die USA und dann gibt es konzentrische Kreise und so weiter. Aber ich glaube, dass du recht hast. Gleichzeitig muss ich aber schon einwenden, dass das Bild, das dabei erzeugt wird, am Ende des Tages schon korrekt ist. Ja, die ultimative Auswertung der Geldmenge läuft über die Kreditvergabe der Banken, aber durch die zentrale Steuerung der Geldpolitik ist es schon so, dass die Notenbanken zumindest in ihrem eigenen Selbstverständnis und in dem der meisten Ökonomen das steuern, nachdem
sie es vorgeben. Weniger über die Geldmenge als über den Zins. Und selbst dieser Zins scheint kein so machtvolles Instrument zu sein, denn wie gesagt, selbst bei Negativzinsen ist es nicht gelungen, M2 ordentlich Dampf zu machen.
Sie versuchen die Geldmenge über den Zins zu steuern. Ja. So kann man. Wobei dann ist wieder die Frage, dann kommen dann
aber wie
die
gesagt, erfolglos. Das hat in den letzten zwei Jahren natürlich durch dann überfreudige Ausgabenpolitik, dann klappt's natürlich, ja.
Da kommen dann die ganz schlauen MMT-Ökonomen und erklären uns, dass es, also dass der Monetarismus und die Steuerung der Inflation über die Geldmenge, dass das alles überhaupt widerlegt ist, und im gewissen Sinne ist es das auch. Ja. Aber das Argument der Notenbanker, das Argument der Bitcoiner, Verzeihung, ist ja ein ganz anderes. Das Argument ist, naja, wir haben das jetzt 400 Jahre lang ausprobiert und es funktioniert zwar ganz gut ab und zu, aber langfristig geht's immer schief. Ja. Und vielleicht sollten wir mal ein anderes, generell anderes System verwenden. Ja. Und du hast am Anfang auch ganz interessant gesagt, dass du siehst, wie, dass die Ökonomie quasi eine gewisse Resilienz hat, auch schon gegen die Notenbanken. Ja, was ist denn, wenn
das... Das wäre doch das ganz Überraschende. Wir Bitcoiner haben gewissermaßen die Zentralbanken immer für ihre Macht verachtet, mit der sie den Preis des Geldes manipulieren. Noch tödlicher wäre vielleicht die Verachtung für ihre Ohnmacht.
Genau. Da bin ich vollkommen bei dir. Deswegen hat zum Beispiel eine Notenbank, wenn liberale Ökonomen sich in die Zeitung stellen und sagen, um Gottes Willen, die drucken Kohle, die drucken Geld, die machen Inflation und so. Für die Notenbanker ist das positiv, diese Kritik. Das sehen die als positive Kritik, weil es ihre Macht impliziert. Während wenn du dich hinstellst und sagst, ja, die können eh nichts machen, die sind bedeutungslos, das wollen sie nicht hören.
Genau.
Ja.
Wären sie ja faktisch, das muss man jetzt schon auch sagen, gleichzeitig natürlich, vor 30 Jahren war ich zwar schon auf der Welt, habe darüber nicht nachgedacht, aber da spielten Notenbanken in der öffentlichen Diskussion keine Rolle und das waren nicht das Orakel von Delphi, an deren Lippen man hing. Allein das ist natürlich auch schon eine absurde Situation, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, wo der Wert von Aktien nicht von der Qualität des Produkts und seiner Nachfrage getrieben wird, sondern von Zinsentscheidungen der Zentralbanken. Gleichzeitig gehört zu diesem Machtzuwachs der Zentralbanken gehört ja auch, dass sie sich namentlich in der Form der EZB immer mehr Aufgaben aneignen. Namentlich ESG, also der Versuch, unsere Ökonomie auf einen nachhaltigen nachhaltige CO2-zurückhaltende Art umzustellen. Das ist jetzt ja auch erklärte Politik der Währungshüter. Sie sind also gar nicht mehr nur Währungshüter, sondern Klimaschützer. Und dafür, dass es ja doch eine Behörde ist, die einen klaren Auftrag parlamentarisch zugewiesen bekommen hat, um den soll sie sich kümmern. Darin soll sie dann möglichst autonom sein, aber um anderes nicht, finde ich das auch eine bedenkliche Kompetenzerweiterung.
Absolut. Weil es natürlich genau, ich bin da auch extrem kritisch, habe ich auch einige Artikel schon dazu geschrieben, weil das natürlich auch wieder impliziert, wir schützen das Klima, wir können das quasi. Mhm. Also das ist ja absurd, weil es wird nicht darüber gesprochen, welche Gefahren das beinhaltet, einerseits für die Wirtschaft, andererseits für die Glaubwürdigkeit der Notenbanken, weil natürlich können sie das nicht, sondern sie machen willkürliche Kriterien, nach denen sie ihre Geldpolitik von einem neutralen auf einen parteiischen Weg bringen, und das ist extremst gefährlich, weil natürlich jeder neue Trend nach ESG kommt wieder irgendeine Abkürzung, und dann wird das, also das ist ganz, ganz furchtbar, aber ich glaube, das und auch diese Besessenheit mit Notenbanken, wir sehen das zum Beispiel auch im Kryptobereich, ne? Inzwischen ist es so weiter, dass jeder Krypto, ich sage jetzt bewusst Krypto und nicht Bitcoin, dass jeder Krypto-YouTuber quasi jeden Tag irgendwelche Videos raushaut, was nicht die Notenbanken, was der Powell nicht gesagt hat, als wenn er das, also, und da gibt es ganze Abteilungen in den Banken, die dann das eine Dokument vom letzten Monat mit dem Dokument von diesem Monat vergleichen, ob sich da einzelne Wörter geändert haben und was das über die Geldpolitik aussagen könnte, ja. Und das ist natürlich schon eine direkte Folge dieser Inflationierung, dieser Loslösung von der Realität des Geldsystems, dass du quasi immer stärker dich konzentrierst auf diese weisen Männer und Frauen im Mittelpunkt, statt auf die eigentliche Wirtschaft.
Ja.
Wie du richtig gesagt hast, völlig absurd, dass Aktien bewertet werden, nachdem was die Notenbank, also, und das ist genau das, was Bitcoin versucht zu lösen und was Bitcoiner auch kritisieren, und das meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Und deswegen auch die Frage vorhin, glaubst du, es ist möglich, dass wir quasi einfach durch die normative Kraft eines freien Marktes, der am Ende des Tages immer existiert, ja, Bitcoin einfach so eine Bedeutung bekommen wird, dass es einfach die Welt, insofern auch die Finanzwelt verändert, dass auch die Notenbanken ökonomisch darauf irgendwann reagieren müssen. Also anders gesagt,
vielleicht ist es so, dass wir mit Bitcoin als Teil davon, aber generell dieser ganzen digitalen Ökonomie, die sich da gebaut hat, dass daher auch die Resilienz kommt, dass quasi dass der Markt bereits dabei ist zu regeln, egal was die Notenbanken tun.
Ja, absolut, natürlich. Denn erstmals gibt es eine Exit-Strategie. Und das verändert natürlich die Machtverhältnisse kolossal. Wenn du vorher angewiesen warst, in dem Territorium, in dem du unterwegs warst, unter diesem monetären Regime zu leben, blieb dir ja gar nichts anderes übrig, als die Kröte zu schlucken. Und wenn Machtstrukturen wissen, dass die ihnen Unterworfenen die Kröten schlucken müssen, dann ist der Anreiz für die Incentives, wie wir immer zu sagen pflegen, für die eine verbesserte Politik zu machen, auch sehr gering. Gibt es eine Abwanderungsmöglichkeit, zum Beispiel, weil man digital in ein neues Geldregime wechseln kann, dann erhöht sich natürlich der Handlungsdruck auf die traditionellen Player enorm. Und dann müssen die auch darauf reagieren. Also quasi durch die technologische Innovation kommt ein Moment des freien Marktes ins Spiel der Währungen.
Und der freie Markt ist natürlich das, was dann wiederum viele, die zu Recht kritisch sind an den Umständen, also ich ganz konkret, viele Linke, wenn du dann sagst, ja, der freie Markt, dann wollen sie das auch nicht. Also das ist schon interessant. Also es gibt ja, an den Umständen gibt es ja wirklich gute Kritik. Ja, die Vermögensverteilung, es gibt 100 Gründe, unzufrieden zu sein. Und die beste Lösung wäre natürlich, ein neues System daneben zu stellen, in das man freiwillig auswandern kann, digital auswandern kann. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir sind oft Menschen, die quasi digital ausgewandert sind. Bei mir fällt das schon auf, ich kriege schon gar nicht mehr mit, wie in Österreich die Minister heißen. Ja, ist manchmal ganz peinlich, aber müssen sie damit leben. Ja, ich zahle sie ja trotzdem. Das heißt, wir bauen da quasi eine neue digitale Welt, die nicht so wie diese Boote da irgendwie physisch vorhanden sind, noch nicht, sondern geistig, eine Art der geistigen Auswanderung, mit aber diesem Verlassen. Ich meine, morgen könnte der Euro, die Bankomaten könnten alle kaputt sein und die Bitcoiner könnten weiterhin eine Ökonomie aufrechterhalten.
Ist es nicht erstaunlich?
Es ist crazy.
Ja, manchmal muss man gar nicht mehr viel sagen, sondern ja, ich finde, das ist das Tolle am Bitcoin. Man muss da nicht große Worte verlieren, sondern das ganz Allereinfachste ist eigentlich das Erstaunliche. Ja, wir haben da ein Geld und können morgen jederzeit damit bezahlen.
Das Konzept ist nicht viele Worte darüber verlieren, es ist ganz schlecht für mich.
Ich wollte es mal zu so einem meditativ, fast schon spirituellen Moment kommen lassen.
Nein, das ist wunderbar und Ijoma ist
sicher große Freude. Um mehr Worte zu machen, naja, dann sind wir tatsächlich natürlich bei der nächsten großen Frage. Also wie sagt man, Raketen haben doch immer so verschiedene Zündstufen und bei Geld, auch das ist jetzt ja ein Gassenhauer in unserem Milieu, gibt es diese drei Funktionen, Wertaufbewahrungsfunktion, Medium of Exchange und Recheneinheit. Und im Moment ist es ja offensichtlich spielt Bitcoin vor allem die erste Funktion sehr gut und die zweite, Minimum of Exchange, noch in überhaupt keiner maßgeblichen Weise. Aber da gibt es ja, wir wissen es, technologische Neuerungen, Stichwort Lightning-System, die, wenn ich da als Laie drauf schaue, für mich ungeheuerlich vielversprechend ausschauen. Und am Ende sind alle Finanztransaktionen ja immer nur Fragen von Gebühren. Es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Wie günstig sind die Gebühren? Und da macht es das alte System dem neuen ja sehr, sehr einfach. Weil im alten System die Gebühren so geisteskrank hoch sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Lightning-System nicht irgendwann wirklich sich zu einem Flächenbrand entwickeln wird, weil es erstens so niedrige Gebühren hat, weil es zweitens überall auf der Welt einsetzbar ist, wo man Internetanschluss hat, und weil es drittens, und das ist das entscheidende Argument, das mir jetzt gerade fehlt, ich hatte extra so eine kulminierende Argumentation aufgebaut, ach so, und weil es so total einfach zu handhaben ist. Es ist so einfach umsetzbar. Es bedarf, man muss nicht vorher irgendwo hingehen, sich registrieren lassen oder sich eine Karte zuschicken lassen. Also all das, was wir sonst aus unserer Integration ins Finanzsystem kennen. Nee, kann man sich ganz schnell als App aufs Handy laden und dann kann ich von hier aus, falls du gerade in El Salvador bei McDonald's stehst, deine Rechnung in der logischen Sekunde begleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sowas nicht auf grandiose Art durchsetzen wird. Und dann ist natürlich, ist dann, so, und ich will sagen, dann ist einfach ein anderes Spiel nochmal, weil dann kommt eine zweite Funktion zum Tragen, die Karten auch nochmal neu mischt.
Also ist ganz, ganz entscheidend, erinnert mich auch deswegen ganz stark auch an die ersten Jahre von Bitcoin, wo mir Bitcoin als Journalist immer wieder untergekommen ist, als du es noch gut demonstrieren konntest im Alltag, als einfach die Nutzung so gering war, dass die Transaktionen sofort durchgegangen sind etc. pp. Und ich glaube, dass das deswegen habe ich auch vorher Nigeria erwähnt und den Libanon erwähnt, dass einfach die Notwendigkeit oder überhaupt die Möglichkeit der Nutzung im Alltag eine ganz neue Dimension eröffnet, neben Spekulation und Sparen.
Ja.
Mir ist schon klar, dass Hodeln eine Form der Nutzung ist, aber es ist was ganz anderes, es einfach die Magie des Lightning-Netzwerks einfach in Action zu sehen und auch zu nutzen. Und zusätzlich zu den Anwendungsgebieten, die sich im Alltag bieten würden, Beispiel, es gibt offenbar einen guten Grund dafür, dass der Internationale Währungsfonds sehr nervös ist, was Indien betrifft, weil in Indien ist offenbar die Bezahlung auf QR-Code-Basis bereits jetzt weit verbreitet. Das heißt, es würde sich quasi nichts ändern in der Handhabung, außer dass du es halt günstiger machst. Mhm. Dass die Banken, aber vor allem die Kreditkartenfirmen, helle Panik haben, ist ganz offensichtlich, weil die tun gerade auf allen Ecken und Enden etwas und sind also von Central Bank Digital Currencies bis zum Kryptobereich überall involviert und versuchen dort ihre Rolle zu finden. Aber die was man nicht vergessen darf, ist sowas wie Noster, also quasi ganz neue Formen von Geschäftsmodellen und überhaupt Technologien, die erst dadurch möglich werden. Also das kann man schlecht vorhersagen, aber da kommt einiges auf uns zu, glaube ich.
Ja, nee, und das ist das Schöne. Ich finde, Bitcoiner sind die Dezentralitätspioniere und werden an dieser Front, glaube ich, die Welt so voranschubsen.
Wir schubsen die Welt voran mit Satzschubsen. Ijoma, ich könnte mit dir stundenlang sprechen. Es ist wirklich immer wieder eine große Freude. Ich habe noch ein, zwei Fragen und auch zurück wieder zu deinem Buch.
Machst du ja eben, ich habe noch was? Das Entscheidendste an diesem Gespräch ist doch, dass ich vor allem mein Buch in die Kamera halte. Das ist für einen Buchautor der entscheidende Marketing-Moment. Setze jetzt auf die Sympathie aller deiner Zuhörer. Ach so, die Lauscher sehen das jetzt natürlich nicht, die den Podcast hören, aber die es schauen.
Die Lauscher
sehen die orange Pille ab dieser Woche im Buchhandel. Bei DTV erscheint es.
Mit bitte einem Spiegel-Bestseller-Autor-Sticker. Das ist quasi die
damit ich das bleibe, unter muss dein Buchsticker. Publikum was für das Buch tun.
Ich packe natürlich alle notwendigen Links, inklusive dem zu Jeff Bezos, in die Shownotes. Kann ich das Buch irgendwo mit Lightning bezahlen?
Das ist das Schöne an der arbeitsteiligen Gesellschaft. Ich habe einen Verlag, der macht den Vertrieb. Ich bin Autor, ich schreibe die Gedanken in schöne Sätze auch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay, das müssen wir noch herausfinden. Hast du über das Timing nachgedacht? Ist das Buch so getimt, dass jetzt sollten wir schon mitten im Bullenmarkt sein und die Aufmerksamkeit extrem groß und da ist einfach die Realität dazwischen gekommen oder war das gar nicht
Teil der Überlegung? Nein, das ist einfach so toll. Wir wissen es. Die Zukunft ist nicht planbar. Wäre sie es, wäre das Leben auch tot und langweilig und wir könnten uns vor allem nicht streiten, weil dann ja alles klar wäre und sowieso alles wäre völlig deterministisch und wir wüssten, was morgen passiert. Wir wissen aber nie, was morgen passiert. Und nur deswegen sind die Märkte so ein spannendes Schlachtfeld, weil wir da alle mit starken Überzeugungen und Investmentthesen hineinspazieren, um dann, Clausewitz sprach von den Friktionen, von irgendetwas nicht kalkulierbarem überrascht und eingeholt zu werden. Und wir scheitern mit unserer These und wir verlieren Geld, um im nächsten Moment vielleicht wieder zu gewinnen. Und natürlich ist auch der Bitcoin-Kurs, sonst wäre es auch keine echte Sache, vollständig unberechenbar. Es ist natürlich schon so, dass die allgemeine Aufmerksamkeit für das Thema stark korreliert mit dem Bitcoin-Preis. Das sagen ja auch Bitcoin-Podcaster, du wirst es bestätigen können, Peter McCormack von What Bitcoin Did betont es immer wieder, wenn der Kurs in den Keller fällt, fallen auch seine Zuschauerzahlen. Und das wird mit meinem Buch auch nicht anders sein. Wäre es erschienen bei einem All-Time-High, würde hier draußen überall FOMO herrschen, würden natürlich mehr Leute, nehme ich an, dann in die Buchhandlung rennen und sagen, okay, wir müssen uns noch ganz schnell informieren, damit wir wissen, was wir hier kaufen. Diese Panik quasi, dass gleich die Regale leergeräumt sein könnten, die gibt es nicht, aber das sind auch ehrlich gesagt nicht die Leser, die ich ansteuere. Ich möchte ja Leser, die Lust haben, über die Welt nachzudenken und dieses Thema Bitcoin erkennen als eine neue Perspektive auf die Welt zu schauen. Und insofern, sagen wir es so, Nico, es hätte auch noch schlimmer kommen können, denn zum einen, naja, über FTX müssen wir natürlich reden. FTX ist ja eine interessante, und ich sage es nur so halb ironisch, frivol, eine interessante Marketingmaßnahme für Bitcoin. Denn es hat wirklich die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit enorm geschärft. Wenn ich schaue, die Zeit, seit ich an diesem Buch schreibe, in diesen 2 Jahren, wie oft fragen mich Leute, und, gibt's bald wieder ein Buch, woran schreiben sie? Und am Anfang, wenn ich sagte, ja, ich schreibe an einem Bitcoin-Buch, Unverständnis so, ja klar hatten sie das Wort gehört, aber es, so jetzt ständig, ah, wirklich, oh, das ist aber jetzt schwierig, da ist doch diese Börse total gescheitert. Naja, das ist erstmal Bad News, könnte man sagen, aber es ist der erste Schritt, um in eine Kommunikation einzutreten. Dann sage ich, ja, völlig richtig, und fange an zu erklären, was da passiert ist und dass da eine zentrale Instanz, eine Third Party gecrashed ist, der Leute ihr Geld anvertraut haben, die also von der ganzen Idee das genaue Gegenteil dessen ist, was Bitcoin ist. Und dann kann ich Ihnen auch erzählen, ohne dass ich selber ein Bitcoin-Maximalist bin, aber dann kann ich Ihnen erzählen, dass mich die Bitcoin-Maximalisten namentlich jetzt noch mehr beeindrucken als vorher, denn sie haben es, das stimmt nun mal, immer und immer und immer gesagt. Holt eure Bitcoins von den Börsen runter. Und schon bist du in einem interessanten Gespräch mit deinem Gegenüber. Und der Anlass für dieses Gespräch war diese negative Nachricht. Und die Folge dieses Gesprächs ist, dass sie etwas über Bitcoin begreifen und warum Bitcoin nicht Krypto ist. Insofern ist diese Phase, ist diese Situation gar nicht schlecht. Ich habe Sam Bankman-Fried auch noch eingebaut in mein Buch. Mein Redaktionsschluss war irgendwie Ende, weiß jetzt gar nicht mehr, Mitte November oder so. Eigentlich war das Manuskript schon abgeschlossen. Und erst dachte ich auch, oh Gott, macht mir das jetzt so einen Strich durch die Rechnung, wie soll ich das integriert kriegen? Und dann ging mir auf, nein, dieses Ereignis passt hundertprozentig geradezu wie bestellt in meine Argumentation hinein. Deswegen ließ es sich wunderbar integrieren, ohne gewissermaßen die Hauptthesen dieses Buchs zu unterminieren, sondern ganz im Gegenteil, es stärkt und profiliert sie noch. Dafür, dass da trotzdem ja wirklich eine große Bombe in die Luft gegangen ist, war der anschließende Absturz des Bitcoin-Kurses auf, keine Ahnung, 15.900 oder so war es, glaube ich, in der Tiefe, ja doch auch noch überschaubar. Also es irgendwie hat, also ich glaube, wir haben uns alle schon auf Schlimmeres gefasst gemacht. Und dann zu sehen, wie wir aus diesem Tal der Tränen auch wieder rauskommen und es immerhin zwischenzeitlich auf 25.000 wiedergebracht haben vor 3 Wochen oder so, das war doch auch ein gutes Zeichen, das einem auch nochmal so die inneren psychischen Batterien gefüllt hat, um zu sagen, okay, bis zum nächsten Halving fühle ich mich wohl, das halte ich durch, diese Strecke. Ich bin Marathonläufer und das sind gerade mal 3000 Meter gewesen, die wir bisher hinter uns haben.
Da kommen dann auch wie das Amen im Gebet, kommen dann die Artikel so, was ist jetzt los? Ich dachte, Bitcoin ist tot, aber Bitcoin ist gar nicht tot, ist jetzt wieder gestiegen. Ja. Ich glaube, ich fand das mit dem, was du gerade gesagt hast, mit der Perspektive wahnsinnig wichtig. Ich meine, das ist im Grunde das Konzept meines Kanals hier, dass wir quasi die Welt durch die Perspektive Bitcoin betrachten. Und ich glaube, dass Bitcoin uns eine großartige Perspektive bietet, weil es eben so statisch ist, weil es so fix ist. Also wir hatten das eben auch in der letzten Folge mit Leo Mattes, der hat das wunderbar erklärt, dass diese Unveränderbarkeit von Bitcoin quasi einfach dabei hilft. Und ich glaube, das sieht man eben auch bei den Bitcoinern, das macht Bitcoin so attraktiv und das unterscheidet Bitcoin natürlich sowohl von den Fiat-Währungen als auch von dem anderen Krypto-Gedöns, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, dass dein Buch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja, wegen FTX, ja, weil da die Aufmerksamkeit geschärft ist, aber auch einfach deswegen, weil ja, die Aufmerksamkeit ist da. Ja, sie ist viel stärker, als wir sie 2018, 19 gesehen haben. Bitcoin ist eh permanent in den Medien. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin ja mit meinem Kanal erst gestartet. Da waren wir schon im Bärenmarkt. Das heißt, ich kenne jetzt quasi die Euphorie gar nicht. Ich sehe aber dort durchaus Wachstum und worauf ich mich freue, ist, dass du durch deine Person und deine Redegewandtheit und deinen Hintergrund und auch deine kritische Perspektive, dass du jetzt ein neues Kapitel eröffnest im deutschen Feuilleton und auch in den deutschen Talkshows, ja, dass du als quasi jemand, der Bitcoin aus diesen verschiedenen Blickwinkeln erklären kann, und auch die Sprache spricht, die dafür notwendig ist, um in diesen Kreisen es zu erklären, dass du jetzt eben, weil der Preis nicht explodiert, die Gelegenheit bekommst, die feineren Punkte zu erklären. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass man dir da eher zuhört, während, wenn es nur der Preis raufgeht, dann wollen alle nur wissen, soll ich jetzt noch kaufen?
Ich schreibe das auch in meinem Buch, wo ich relativ offenherzig mit meinen finanziellen Bewandtnissen umgehe, sonst macht, glaube ich, so ein autobiografisch inspiriertes Buch auch gar keinen Sinn. Ich sage irgendwann dem Leser, naja, sie können sich ja ausrechnen, wann ich angefangen habe, Bitcoin zu kaufen und wo da der Kurs war und sie wissen, wo der Kurs jetzt ist. Also wird ihnen klar sein, dass ich dieses Buch, wie man so schön sagt, underwater, unter Wasser geschrieben habe. Insofern, keiner dieser Sätze ist gewissermaßen inspiriert oder getrieben von dem Rausch der Gewinne, sondern ist quasi mit dem nüchternen, klugen Kopf der roten Zahlen notiert worden. Und das ist, glaube ich, eine ganz plausible oder eine ganz hübscher Blick darauf. Ist was anderes, wenn man gerade 100% plus hat, dann schreiben sich utopische Visionen sehr leicht. Wenn man aber unter Wasser ist, dann muss man schon genauer argumentieren, was eigentlich die technologische Substanz der Sache ist, die man versucht, plausibel zu machen.
Ichuma Mangold, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du hier als einer der ersten Podcasts und Kanäle aufgetaucht bist, um über dein neues Buch zu reden, Die Orangene Pille, erschienen bei DTV. Warum Bitcoin viel mehr ist als nur Geld, holt es euch alle. Wir haben es in den Shownotes natürlich verlinkt mit allen wichtigen Informationen. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was möchtest du noch mitgeben, also an Kanälen, wo man dich finden kann, wo man dich verfolgen kann? Und das Zweite natürlich, wo treffen wir dich in diesem Jahr auf Bitcoin-Veranstaltungen?
Ich glaube, ich bin nur auf Twitter. Ich bin auf Facebook auch noch, weil ich mich da noch nicht abgemeldet habe, aber da bekomme ich eigentlich gar nichts mehr mit. Und ich bin ein eher passiver Twitter-Nutzer, aber manchmal schreibe ich da auch vielleicht 280 Zeichen rein, das kann schon sein. Also wenn man will, kann man mir da folgen, sehr produktiv wird es allerdings nicht sein. Wo findet man mich dieses Jahr? Nun, man findet mich natürlich dort, wo man auch dich findet, nämlich im September wieder bei der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, die letztes Jahr sehr eindrucksvoll waren, deswegen freue ich mich auch dieses Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Und dann findet man mich natürlich in den nächsten Monaten an lauter verschiedenen Orten, wo ich Lesungen und Einladungen mit der orangen Pille habe, von Berlin über Leipzig bis Zürich. Aber das lässt sich googelnd, glaube ich, leicht herausfinden.
Das werden wir auch verlinken. Es gibt eine Buchtour. Ich freue mich sehr. Ichuma, wir sehen uns spätestens im September. Und ich hoffe, dass wir dort einfach das Gespräch fortsetzen können und wünsche dir und deinem Buch viel Erfolg. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.